Yves, Angelika, wären die bereit, für das Land zu sterben?
Jetzt musst du schon wieder ich zuerst.
Nein, also du bist schon zuerst.
Also du zuerst.
Ja, ob ich bereit wäre, überhaupt zu sterben, das weiss ich nicht. Ich glaube, das kann man erst beantworten, wenn man wirklich in so einer Situation ist. Ich würde aber sicher nie für ein Stück Land mein Leben hergeben, wenn schon für Demokratie, für Grundrechte, für Menschenrechte und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was mich, ehrlich gesagt, immer mehr in die so progressive Kreise inzwischen sehr stark in den Nationalstaaten denken, sich überall an den Social Media Kontos, ihre Nationalstaatsflaggen, die sie unterstützen, herheften. Und ich glaube, dass das eher in eine Sackgasse mündet. Also ich wäre da eher für so universelle Werte, die ich mich einsetzen würde. Oder wo ich vielleicht würde mein Leben hergeben.
Also ich glaube nicht, nein. Ich wäre wahrscheinlich nicht bereit, um für ein Land zu sterben. Ich bin ja so ein Kind aus den 90er Jahren oder vor den 90er Jahren. Und ich bin jetzt überhaupt nicht irgendwie pazifistisch erzogen worden oder so, aber ich habe das Gefühl, nichts in meinem Aufwachsen hätte mich für so ein grosses Opfer vorbereitet. Man bräuchte ja für ein Land zuerst mal einen recht unbedingten Glauben in ein Land. Und ich habe das Gefühl, wenn ich so zurückdenke an meine Schulzeit oder an die Unizeit, dann habe ich vor allem gelernt, so einen unbedingten Glauben zu verlieren oder so zu dekonstruieren. Und ich glaube, das zieht sich dann so durch. Ich glaube, was ich gelernt habe so als Kind von den 90er Jahren, ist also eine gewisse Skepsis gegen jeden unbedingten Glauben und so das Vertrauen in mich.
Hallo zusammen, das ist die zweite Folge vom neuen Republik-Format «Gute Frage», der Podcast für alle, die genug haben von einfachen Antworten. Ich freue mich heute wieder mit der Republik-Reporterin Angelika Hardegger und dem Wirtschaftsjournalist Yves Weglin dürfen über eine neue Frage zu diskutieren. Mein Name ist Elia Blühle und auch ich bin Reporter und Journalist bei der Republik. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren und wir freuen uns auf alles Feedback, das wir bekommen haben auf die erste Folge. Das ist alles auch noch sehr, sehr neu für uns und wir sind froh um alle eure Inputs. Yves, Angelika, bevor wir über das aufheitende Thema diskutieren, wie sind ihr zwei die Adventszeit gestartet?
Schwierige Frage. Adventszeit hat für mich nicht wirklich eine Bedeutung, aber seit ich Kinder habe, hat es eine sehr, sehr grosse Bedeutung für sie. Darum bekomme ich das quasi über sie mit. Aber sie freuen sich natürlich einfach auf einen Kalender und die Schöckchen, die sie rausnehmen können und so weiter. Aber das ist eigentlich das Einzige, wo ich ganz ehrlicherweise mit der Adventszeit verbinde.
Angelika, du hast vorher im Büro eine halbe Stunde vor der Sonnenlichtlampe verbracht. Wie geht es dir?
Besser seit dieser Sonnenlichtlampe. Ich bin müde. Und ich habe das Gefühl, das ist nicht etwas, das bis Weihnachten wird weggehen wird. Aber so bei Sonnenlicht tut zwischen ihnen gut. Auch künstlicher Art.
Und um jetzt deine Stimmung noch ein bisschen aufzuheitern, haben wir gedacht, wir besprechen heute eine spannende, aber durchaus nicht untraurige Frage. Wir merken das gerade, die Zeiten ändern sich. In Deutschland gibt es eine grosse Debatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Diskussionen um Verteidigungsbereitschaft, Aufrüstung und Forderung nach einer Zeitenwende haben das Thema der Heimatverteidigung zurück in die öffentliche Diskussion gebracht. Wo verlaufen die Grenzen zwischen berechtigtem Selbstschutz und blindem Nationalismus und welche Rolle spielt die persönliche Opferbereitschaft in einer individualisierten, aber auch liberalen Gesellschaft wie die unsere? Das sind die Fragen, die wir heute hier zusammen diskutieren wollen. Und ich habe als erstes gerade eine provokative Frage an dich, Yves. Du hast vorher gesagt, du wärst nicht bereit, dein Leben herzugeben für ein Stück Land. Aber du wärst bereit, für, wenn überhaupt, für Werte zu kämpfen, Werte wie Freiheit, Universalismus. Jetzt meine Frage, es gibt ja gerade an verschiedenen Orten auf der Welt, wird genau um die Werte gekämpft. Und was machst du denn heute jetzt in diesem Studio? Und wieso engagierst du dich zum Beispiel nicht in der Ukraine, wenn du bereit wärst, für das sehr viel zu riskieren?
Ja, also erstens, ich muss vielleicht vorweg schicken, ich bin dort ein bisschen mit der Angelika. Also ich bin ein Kind von den 90er Jahren, die Sowjetunion ist kollabiert gewesen. Es ist, also man hat eigentlich dann nicht mehr über Krieg geredet und bin alles andere als eine heroische Natur. Von dem her, also ob ich würde überhaupt kämpfen, wenn die Schweiz würde angegriffen werden, das, ja, also ich glaube tendenziell nicht. Aber wenn du mich natürlich fragst, wieso ich nicht die Waffe in die Hand nehme und in ein anderes Land gehen, kämpfen, die einfache Antwort wäre vielleicht, ich habe mir das nie überlegt, aber wahrscheinlich die aufrichtige Antwort ist, dass ich ein Leben habe, das ich niemals möchte hergeben. So. Und ich glaube, wenn das eigene Leben überhaupt in Gefahr kommt, das ist ja wahrscheinlich der Punkt, wo man sich genau an so einen Entscheid herkommt, wo man muss sagen, ja, vielleicht lohnt es sich in diesem Moment vielleicht fast eher zu kämpfen als etwas anderes. Aber ich glaube, es gibt sehr wenige Leute, die wirklich in andere Länder gehen. Und wenn... Ja, das ist das vielleicht aus Gerechtigkeitsvorstellungen, teilweise vielleicht aber auch aus einer gewissen Abenteuerslust. Also ich will jetzt da niemandem nahe zu reden. Es gibt sicher auch Leute, die sagen, ja, nein, ich will für Gerechtigkeit einstehen, aber ich glaube, das sind sehr, sehr wenig.
In der Vorbereitung auf die Frage habe ich mich oft gefragt, wie sieht das denn bei mir aus? Und meine Antwort war auch immer die gewesen, ah ja, natürlich nicht für ein Land, aber ich wäre natürlich bereit, mein Leben zu riskieren für bestimmte Werte, Universalismus, Liberalismus, Freiheit. Und dann beim genauen Nachdenken habe ich gedacht, ja, aber ist das denn wirklich so? Also wäre ich denn wirklich bereit, wenn es so weit wird kommen, so viel zu riskieren? Und darum finde ich die Frage noch interessant, oder, die wir uns heute gestellt haben, wärst du bereit, für ein konkretes Land zu kämpfen? Was hat die Frage heute überhaupt für eine Bedeutung? Und ich habe dann auch gemerkt, nein, ich glaube, für ein Land... Also zu sterben sowieso nicht. Bin ich für sehr, sehr wenig bereit zu sterben. Oder ich möchte mir die Frage eigentlich gar nicht stellen. Vielleicht riskieren, etwas riskieren, vielleicht noch eher. Und dann habe ich mir das schön geredet, ja, mit vielleicht für bestimmte Werte. Aber für die Schweiz, für das Land, wo ich geboren bin, aufgewachsen bin und eine Staatsbürgerschaft habe, ich weiss es ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Und ich frage mich, ob dann der Ausweg, wenn man über Wert diskutiert, ob das nicht ein Ausweg ist, um dieser ganz konkreten Frage auszuweichen, um nicht müssen zu sagen, nein, eigentlich nicht, eigentlich möchte ich das nicht.
Wahrscheinlich ist es so, dass man wirklich nur dann bereit ist, wenn es wirklich um vielleicht nicht das eigene Land, aber das eigene Leben geht. Also um das eigene Leben, wo man genießt. Ich glaube, meine Aussage mit dem Wert ist eher, dass ich das Gefühl habe, dass... Wenn man dann schon zu den Waffen greift, dass man muss wissen, für was dass man kämpft. Also meine, vielleicht um noch weiter zu denken, ich glaube, meine grosse Gefahr, die ich sehe, wenn man sagt, ja, ich kämpfe für mein Land, ist etwas, was man in der Geschichte immer hat gesehen. Nämlich, dass auch Befreiungskriege so umkippen in einen Nationalismus hinein. Also, dass man plötzlich nicht mehr, es fällt vielleicht an mit kämpft für Gerechtigkeit und so weiter, dann kippt es über. Also, für ein aktuelles Beispiel wäre zum Beispiel Israel. Also, ich glaube sehr wohl, dass nach dem Massaker von der Hamas, dass es gewisse Leute hat gegeben, die gesagt, ja, ich nehme die Waffe in die Hand, um etwas Richtiges zu machen. Aber, ich glaube, das Ganze ist ja nachher wie gekippt in einen Krieg, der ja offenbar nicht mehr um universelle Rechte geht, weil die ja jeden Tag dort im Gazastreifen quasi verletzt werden, sondern eben in einen Nationalismus. Also ich glaube, was ich will sagen ist, man greift wahrscheinlich nur dann zur Waffe, wenn man selber sein Leben und so weiter in Gefahr ist. Aber ich glaube, es ist immer gut zu wissen, für was dass man kämpft. Weil jeder Krieg in einen Nationalismus überkippt, wo neue Nationalismen zur Folge haben und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, mein Punkt gewesen, wieso das ja gesagt, dass ich das so wichtig finde.
Also ihr könntet euch ja fragen, wenn ihr euch die Frage stellt, würde ich vielleicht für Wert kämpfen, für einen Universalismus, würdet ihr dann bei den Blauhelmen zum Beispiel kämpfen, von der UNO? Das wäre ja eine nicht nationale Armee, sondern eine...
Ja, eine schwierige Frage. Man kann ja nicht nur mit der Waffe in der Hand für Werte einstehen. So, ich glaube, das ist das, wo wir vielleicht ohne Gefahr haben heute auf der Welt. Wir haben immer noch das Gefühl, wehrhaft sein heisst quasi mit der Waffe in der Hand etwas zu machen. Aber ich glaube, man kann sich ja im Leben grundsätzlich für Sachen einsetzen, die man richtig findet. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das exzessiv mache. Es gibt Leute, die ihr das ganze Leben aufgeben. Aber ich glaube, ich kann jetzt wahrscheinlich mit einem interessanten Artikel mehr bewirken als mit der Waffe in der Hand. So.
Jetzt ist ja in der Schweiz so, dass sich die Frage insbesondere Männer sehr früh in ihrem Leben stellt. Jeder männliche Staatsbürger ist verpflichtet, Wehrdienst zu leisten. Es gibt die Möglichkeit von einem zivilen Ersatzdienst. Für Frauen ist das freiwillig. Und der Wehrdienst oder die Wehrpflicht ist so im Gesetz festgeschrieben, dass man sagt, das dient der sogenannten Friedenserhaltung. Ich finde das eigentlich etwas sehr Schönes oder sehr schöner Gedanke, dass das explizit so dort steht. Hat jemand von euch Militär gemacht?
Nein.
Ich auch nicht, ich bin auch nie gefragt worden.
Wieso nicht?
Wieso, dass ich nie gefragt worden bin?
Nein, wieso hast du kein Militär gemacht?
Es war völlig außerhalb von meinem Vorstellungshorizont gewesen. Nein, das wäre nicht in Frage gekommen. Ich habe niemanden gekannt, der das als Frau gemacht hat. Und ich glaube, das ist, was ich ganz interessant finde, an dieser Frage, um sie heute zu stellen, in wem im Vorstellungshorizont ist es denn überhaupt noch, um die Werte, die eine Armee, glaube ich, muss vermitteln, die wirklich zu leben.
Was sind das für Werte?
Armee heisst, du ordnest dich unter, du gliederst dich ein, du trägst eine Uniform. Es gibt kein Individuum in der Armee. Sonst ist es keine Armee. Ich habe dann zum Beispiel, wo du die Frage gestellt hast, zurückgedacht an den Text, den du, Eli, einmal geschrieben hast für die Republik, wo du erzählt hast, dass du damals, wo du gefragt worden bist bei der Aushebung, den Zivildienst gewählt hast und dass du heute vielleicht anders würdest entscheiden, dass du nicht sicher bist, habe ich mich geirrt. Und ich habe den Text nochmal gelesen und du beschreibst ja dort, wieso hast du dich damals dagegen entschieden, um in die Armee zu gehen und du sagst, hey, die Armee ist einfach Stumpfsinn. Und ich glaube, Stumpfsinn ist ja das, was die Armee muss vermitteln. Und ich finde die Frage, würde man sterben, wie es darauf hin? Weil rational kann ja kein Mensch sich dafür entscheiden, um für ein Land zu sterben, ausser man hat wirklich eine grosse Propaganda. Also man hat wie so eine geistige Mobilmachung oder so gehabt. Man hat das gelernt bekommen. Und das passiert, glaube ich, in der Armee.
Ich kann mich noch sehr gut an meine Rekrutierung erinnern. Ich war 19, 20 und ich habe mich tatsächlich bis zum Moment, wo ich dann vor dem Einteilungsoffizier gestanden bin, immer noch nicht entschieden, will ich jetzt eigentlich in die Armee oder nicht. Und ich bin nie ein Pazifist gewesen. Ich glaube schon, dass es Situationen gibt, wo Gewaltanwendung notwendig ist. Das ist auch zu der Zeit gewesen, wo der Syrienkrieg angefangen hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern, das hat mich extrem geprägt. Und dann bin ich vor dem Einteilungsoffizier gehockt und ich habe mir eigentlich zwei Fragen gestellt. Also einerseits, ist mein Charakter kompatibel mit der Armee? Und dann habe ich gemerkt, wahrscheinlich nicht, weil ich ein Problem habe mit unbedingter Autorität. Das war der Ausschlaggebend. Und das Zweite ist wie eine anders gelagerte Frage, und zwar nicht, wäre ich bereit zu sterben, sondern wäre ich bereit zu töten? Und diese Frage habe ich mit Nein verantwortet. Beantwortet. Und das würde ich auch heute noch so machen. Bei der Opferbereitschaft und bei der Frage, wäre ich bereit zu sterben, ich glaube, das ist etwas, was ich heute etwas anders sehe. Und ich finde, es gibt durchaus eine konservative Kritik an unserer Zeit, die ich bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehen kann. Also zu der Idee von, wir leben in einer postheroischen Gesellschaft, wo alle für sich selber schauen, wo es einen grossen Individualismus gibt. Und, aber ich glaube, etwas, was uns schon zu Staatsbürger macht von einem Land, in unserem Fall von einer direkten Demokratie, ist schon auch der Wille, bis zu einem gewissen Grad, sich in einer Situation, wo unser Gemeinwohl bedroht ist, auch unser eigenes, dass in diesem Moment eine gewisse Opferbereitschaft um ist. Und ich frage mich schon auch, dass in dem Moment, wo ein kritischer Anteil von Menschen in einem Land sagt, nein, im Fall, wenn es zu einer inneren Situation kommt, bin ich dann im Fall weg. Ob das nicht auch ein ganz grundsätzliches Problem stellt für unsere Demokratie und für unser Zusammenleben.
Aber weißt du, wo ich dir widersprechen würde, ist, du sagst, für den Wohlstand von einem Land, ich glaube, das ist die zentrale Frage, oder Kriege sind aus ganz vielen verschiedenen Gründen geführt worden und werden weiterhin aus verschiedenen Gründen geführt. meine, ich in den 90er Jahren, als ich politisiert geworden, habe ich zurückgeblickt auf eine Geschichte von einem Westen, der sehr imperial auftreten ist, wo Kriege geführt, also oft auch aus wirtschaftlichen Interessen. Und das war meine Sozialisierung. Darum habe ich gefunden, für so etwas würde ich niemals mein Leben hergeben. Ich meine, inzwischen...
Darf ich dich schnell korrigieren? Ich glaube, es geht mir nicht um den Wohlstand des Landes, sondern vielmehr um die Würde der Menschen, die in diesem Land sind. Und wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich würde jetzt in der Ukraine leben, wo die Integrität und die Würde der Menschen unmittelbar angegriffen wird, dann frage ich mich, was das, und ich versuche das jetzt hypothetisch darüber nachzudenken, was das bedeuten würde, wenn wir in so einer Situation kämen. Und das ist heute viel realistischer als vielleicht noch vor 10 Jahren.
Aber mein Punkt, ich beantworte schon deine Frage. Was ich sage, ist, wer entscheidet denn, wenn das man muss kämpfen und für was? Also ich meine, es ist klar, wenn man in der Ukraine hat gelebt, ist es wie klar, da hat es einen Angriffskrieg, dass sie Leute, die wie finden, also jetzt kämpfen wir für unser Leben so. Aber oft viele Kriege sind nicht Befreiungskriege. Viele Kriege werden auch geführt, für gewisse Interessen zu vertreten und so weiter. Oder kippen zumindest in etwas rein, wo ich nicht mehr dahinterstehen könnte. Beziehungsweise der Punkt ist, die, die über Kriege entscheiden, sind nicht die, die ihr das Leben geben. Oder? Das ist das, was mir immer so auch an der Parlamentsdebatte heute. Also ich sehe die 60-jährigen Männer in diesem Parlament, die so grosse Kriegsideen wälzen. Und dann denke ich, aber also, das sind nicht die, die dann auf das Schlachtfeld gehen. Das sind junge Leute. Die Frage ist immer, für was wird man, will man kämpfen? Und oft ist es halt so, oder in der Regel ist es so, dass der Staat entscheidet. Und nicht das Individuum.
Aber das ist das Interessante an dem, was der Elia gesagt hat, an dieser Idee von der postheroischen Gesellschaft. Das ist ja, ich finde, ja, es ist zum Teil, wird als konservative Kritik vorgebracht, aber ich finde es eigentlich recht eine treffende Analyse. Und ich verstehe das als Fortschritt. Es ist doch ein Fortschritt, wenn man nicht mehr das Narrativ von dieser Opferbereitschaft hat, wenn man nicht mehr glaubt, wer für ein Land stirbt, ist ein Held. Das ist doch ein zivilisatorischer Fortschritt. Und ich glaube, das ist bei den Leuten, die du, Yves, genannt hast, die dann also tatsächlich in Frage kommen, um rekrutiert zu werden, ich glaube, das ist, sagen wir, in der Schweiz oder in Deutschland viel, viel verbreiteter, als wir das denken. Ich glaube, unsere Generation ist pazifistischer, als sie eigentlich weiss, obwohl wir nicht einmal mit dem Pazifismus aufgewachsen sind, weil wir ja überhaupt nicht mit Krieg aufgewachsen sind und somit auch nicht mit Pazifismus, wo hauptsächlich über Krieg und wie sie zu denken mit nachdenkt.
Ich habe euch einen Song mitgebracht, der vor kurzem rausgekommen ist und glaube sehr gut zu unserer Diskussion passt. Das ist ein Song vom Berner Duo Lo und Leduc.
Überall loaded guns, bis oben gefüllt mit unseren Ängsten. Und wir shooten, niemand nur in the name of love. Und jeder mit einem Gewehr hat sich nur mehr gewehrt. Und wir tun, als wäre ich nicht mehr, spüren plötzlich eine Superkraft.
Loyalty and Many Men heisst der Song, der vor kurzem rausgekommen ist. Und es gibt in diesem Song später noch ein Ziel, das ich euch schnell vorlesen will. Leider auf Berndeutsch, ich gebe mein Bestes
an. Vielleicht kannst du Yves
vorlesen. Yves hat die Notiz nicht vor sich. Ich versuche es. Schau, meine Kinder schicke ich nicht in Krieg. Das werden ich nie verschulden. Das haben sie nicht verdient. Was muss sein, gehen wir fort. Dann rette ich meine Haut. Aber noch eher rettet mich meine Haut. Und die Ziele sind mir recht unter die Haut. Ich glaube, wir sind uns in dem Raum, so wie ich es verstanden habe, grundsätzlich alle einig, dass Europa und das auch die Schweiz wehrhaft muss sein, wenn Bedrohungen im Ausland zunehmen. Und die haben zugenommen. Ich stelle mir gleichzeitig die Frage, wie soll ein Staat damit umgehen, wenn auch seine Bürger in einer solchen Situation sagen, nein, im Fall für die Demokratie, für das Land, wenn die tatsächlich bedroht werden, dann bin ich weg. Wie gehen wir mit dem um? Was bedeutet das?
Also ich glaube, zuerst einmal bedeutet es für einen Staat, dass er sich dem mal bewusst werden. Ich meine, wir reden die ganze Zeit nur über Kriegsmaterial. Was kaufen wir? Was produzieren wir wo? Was beschafft man? Niemand, finde ich, also ich weiß nicht, vielleicht höre ich es einfach nicht, aber so in der breiten Politik gibt es wie wenig Debatte darüber, was passiert eigentlich in den Köpfen der Menschen oder wo stehen die Menschen, die dann vielleicht kämpfen sollten. Und ich glaube, wenn man sich als Stadt diese Frage stellt, gibt es eigentlich fast nur schlechte Antworten. Also eine Antwort wäre ja, wir müssen quasi Brainwashing machen, Propaganda. Das kommt nicht in Frage.
Wie würde die funktionieren?
Ja, so geistige Landesverteidigung 2.0, oder?
Haben wir das nicht schon ein bisschen?
Ja, aber vorhin wollte ich sagen, also die postheroische Gesellschaft, die du hast, intuitiv ist das für mich auch ein Fortschritt, aber ich sehe die eher im Moment in Bedrängnis. Also ich habe eher so das Gefühl, es kommt wieder so eine gewisse Patriotismus auf, also Wehrbereitschaft, das sind Wörter, wo ich vor 5 Jahren niemals gehört habe. Also ich bin mir nicht so sicher, ob nicht wieder so eine Welle aufkommt.
Aber wer sagt denn die Wörter? Das sind ja nicht also Leute von nebendran jetzt. Das sind PolitikerInnen, die das irgendwie als Aufgabe sehen. Oder also ist es der Begriff Wehrbereitschaft, der für dich allein darauf hinweist, dass man gewissen Patriotismus wieder haben?
Ja, ich weiß es nicht. Es ist jetzt wirklich eher ein Gefühl, dass ich wie so das Gefühl, dass kommt ein gewisser, also nicht das Gefühl, es kommt ein gewisser Nationalismus auf, auch in der Schweiz, wo ich wie so das Gefühl habe, dass sie Themen, die wieder Konjunktur haben. Aber ich bin mir eben gar nicht so sicher, Elia, wie du hast gesagt, dass man nicht bereit ist, irgendwie vielleicht sein Leben herzugeben. Ich glaube, wenn ich den Lohn und Lödig, wenn ich das Lied höre, was ich dort eher rausgespüre, ich will ja nicht für sie reden, aber was ich eher rausgespüre, ist, dass erstens für wen Krieg, und das ist mir nicht ganz so klar, also wenn ich die Leute in NATO und so höre, dann muss ich wie sagen, ja, das ist, wie soll ich sagen, das sind Leute, die entscheiden und wie gesagt, andere, die auf das Schlachtfeld müssen. Und das Zweite ist, was mir Angst macht, ist, dass man heute nonstop eine Diskussion hat über Aufrüstung, über Wehrhaftigkeit und so weiter. Was ich nie höre, ist Diskussionen, wie man, also über andere Mittel, oder? Also man hat irgendwie wie so das Gefühl, man hat in den 70er, 80er Jahren hat man zwingend noch verschiedene Initiativen gehabt, über die UNO, über andere Organisationen, OSZE, die hat versucht, Konflikte in anderen Institutionen zu verhandeln. Und heute habe ich wie so das Gefühl, ist es, man sagt zwar immer, ja, die letzte Möglichkeit ist halt die Armee, also ist die Waffe, aber ich habe immer wie mehr das Gefühl, dass wir in eine Gefahr kommen, dass das halt zum ersten Mittel wird. Also ich glaube, das korrumpiert ja ein bisschen weit auch die Köpfe der Menschen, die ganze Diskussion. Und das ist mehr, dass es so wie eine self-fulfilling prophecy wird. Das ist das mehr die Angst, die ich habe, im Wissen, dass es Situationen gibt auf der Welt, wo leider der einzige Ausweg die Waffen ist. Das ist, also das wollte ich überhaupt nicht in Frage stellen.
Ich finde es so ein bisschen, es klingt dann so wie ein bisschen ein Appell, was du sagst, so ein Appell an die Diplomatie und internationale Organisationen und jetzt zum Beispiel die UNO. Das finde ich dann wie, grundsätzlich ist die UNO schon gut, aber also ich finde es wie ein bisschen naiv, jetzt noch an sie zu appellieren, im Sinne von, sie hat jetzt nicht wirklich funktioniert, jahrzehntelang und wird uns auch jetzt wahrscheinlich nicht rausretten. So. Mhm. Also ich finde die Frage von Aufrüstung, die muss man sich absolut stellen. Ich sehe schon die Gefahr, wo du skizzierst, dass das self-fulfilling prophecy ist. Und ich finde es interessant, was du gesagt hast, so zu anderen, also es gibt ja dann auch sonst andere Formen, wo man sich könnte überlegen von jetzt vielleicht nicht militärischem Widerstand, sondern anderer Form von Widerstand. Und ich habe das Gefühl, wenn man der Meinung ist, wie nicht, dass wahrscheinlich die wenigsten würden zur Waffe greifen. Und also, wenn ich euch zwei jetzt richtig verstanden habe, dann würden die ja wahrscheinlich auch nicht bereit sein zum Sterben.
Wahrscheinlich nicht, nein.
Obwohl ja das anders als ich nicht so klar gesagt habe. Wenn man das einmal akzeptiert, dann muss man sich ja fragen, was du, Elia, schon mal angesprochen hast. Was mache ich jetzt als Staat? Und ich glaube eben, es wäre klug, beziehungsweise so aus ganz realpolitischer Sicht, aus Eigeninteresse vom Staat, mega wichtig, um eigentlich Pazifismus studieren jetzt. Also was gibt es für andere Formen, wo man die Leute, die dann müssten, das Land verteidigen, könnte dazu bringen?
Ich finde, ein interessanter Gedanke ist für mich schon auch, ich finde, ein Staat, und das sage ich aus tiefer Überzeugung, soll niemand dazu zwingen, zur Gewaltanwendung oder in eine Situation bringen, ohne dass das im Willen von dieser Person ist, wo er Gewalt erfährt. Ich habe im Studium viel Immanuel Kant gelesen. Er hat das sehr stark propagiert. Ich finde, es ist im Staat seine Aufgabe, den Leuten so wichtig zu sein, dass sie von sich selber sagen, ich möchte das, ich will das, ich stelle mich bereit. Und ich bin mir nicht so sicher, Angelika, ob in einer Situation, wo die Bedrohung wirklich so eminent wird werden, ob das nicht den Diskurs wird ändern und ob die Opferbereitschaft dann auch wird steigen. Aber ein wichtiger Punkt, und das hast du vorher gesagt, ist die Frage von, was gibt es eigentlich für eine Erzählung innerhalb von dem ganzen Diskurs? Und ich habe im Vorbereitung auf die Folge schon gemerkt, ich habe mich plötzlich nicht mehr so wohl gefühlt mit dieser Frage. Wärst du bereit zu sterben? Irgendwie hat das ein grosses Unwohlsein in mir ausgelöst. Und ich habe dann ein Video gesehen aus einer Talkshow mit Markus Lanz. Ich habe das auch mitgebracht. Ich werde das auch schnell einspielen nachher. Das ist der Wladimir Klitschko, ehemaliger Schwergewichtsweltmeister im Boxen und Bruder vom Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko. Und er hat das da gesagt im September 2023.
Du bist dazu bereit?
Ich habe schon diese Frage bekommen. Du bist nicht der Erste, der mich gefragt hat. Vor allem auch, ich warte auf die nächste Frage. Und das ist mir wichtiger. Ich bin nicht nur bereit, ich war schon an der Front, und um die Eindrücke zu schaffen. Aber die Frage, die man dann wieder gesagt wird, und das ist der Unterschied zwischen Russen und den Ukrainern. Bist du bereit, für dein Land zu sterben? Die Frage ist mir auch gestellt worden. Also wenn du schon mit AK oder welche auch immer Waffe im Hand hast und an die Front gerufen bist. Das ist der Unterschied zwischen russischen und ukrainischen Soldaten. Nein, ich bin nicht bereit, für das Land zu sterben. Ich bin bereit, für das Land zu leben. Das ist eher komplizierter als sterben.
Was geht da durch den Kopf, wenn ihr das hört?
Ich muss jetzt nicht so vom Mikrofon wegstehen.
Ich glaube, da muss man eine präzisere Frage stellen. Es geht mir nicht viel durch den Kopf.
Angelika?
Ja, also das sagt ja jeder Ja.
Mich hat das extrem berührt und ich merke ja immer noch ein bisschen Hühnerhut, wenn ich das höre. Weil ich glaube, es verändert das Framing von dieser Frage komplett. Ein grosses Problem, das ich habe mit dieser Frage, wärst du für dein Land sterben, ist das Transportieren von dem heroischen, männlichen, traditionellen Heldennarrativ. Und ich schon glaube, dass es ganz viele unterschiedliche Formen gibt, wie man in einer Krisensituation kann hilfreich sein. Und dass wir uns überhaupt für die Diskussion heute die Frage gestellt haben, zeigt das nicht auch bis zu einem gewissen Grad, wie zunehmend unser Denken, unser eigenes Denken auch bereits militarisiert ist. Dass wir das überhaupt wieder vorholen.
Das ist vielleicht, also wenn ich noch einmal darf, zurückgreifen, was wir vorher diskutiert, das war vielleicht ein bisschen mein Punkt gewesen vorher. Oder? Ich glaube, dass die ganze Diskussion darauf rausgeht, dass das Einzige ist, was man machen kann, ist quasi wie, also entweder wenn man für sein Land ist oder für Gerechtigkeit, Freiheit und so weiter, dann ist man für die Armee. Und Angelika, du hast schon gesagt, ja, die UNO und so weiter. Mir geht es eher, wenn ich, jetzt ganz konkret, wenn ich Parlamentsdebatten heute anschaue, oder? Dann wird zum Beispiel bei Entwicklungszusammenarbeit wie gestrichen, gestrichen, gestrichen und gestrichen. Menschenrecht, zum Beispiel der ganze Einsatz, also ja, für einen Gazastreifen, oder? Man hat irgendwie 2 Jahre lang nichts gehört vom Bundesrat. Man setzt sich nicht mehr gross für Menschenrechte ein. Und ich glaube, wenn man schon, man kann das so als Sicherheit frame, oder? Ich glaube, eine sichere Welt ist eine Welt, wo alle Menschen ein Leben haben, wo lebenswert ist. Und heute reduziert sich so quasi wie ganz viele politische Fragen auf die Armeefrage. Und das ist die Gefahr, die ich heute sehe. Wie noch, wie gesagt, im Wissen, dass es auf der Welt immer wieder Situationen gibt, wo das leider die letzte Alternative ist. Aber die Gefahr, die sehe ich durchaus. Und vielleicht noch als kleine Bemerkung, du hast gesagt, heroisch. Wir können natürlich auch sagen, es ist eine Frage von einer sehr individualisierten Welt. Also das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, ist das eigene Leben, das man verliert. Also das Töten von einem anderen ist weniger schlimm als der Verlust vom eigenen Leben.
Also ich glaube, du wirkst wie wieder aus. Du wirkst wieder aus auf, ja, wir könnten auch über ganz viele andere Sachen reden. Ich, anders als ihr zwei offenbar, finde nicht, dass die Frage überall ist. Wärst du bereit für dein Land zu sterben? Mir ist die Frage das erste Mal gestellt worden, jetzt für die Folge. Ich habe mir das noch nie im Leben überlegt, was wahrscheinlich auch an meinem Geschlecht hängt. Und ich nie gefragt worden bin, willst du in die RS oder nicht. Aber ich finde, anders als du, Elia, ich finde nicht, dass sie das Heldennarrativ reproduziert. Ich finde, sie legt offen, man kann gar nicht mehr dort anknüpfen. Ich glaube nicht, dass man wieder zurück kann. Ich glaube nicht, dass das Narrativ überhaupt noch wirklich in der Breite möglich ist. Zu Recht. Also ich möchte da nicht missverstanden werden. Ich finde das super, dass es nicht mehr so ist.
Aber kann ich noch nachfragen? Also ich sehe das in unserer Gesellschaft. Aber also, mir nimmt es Wunder, wenn du vor 5 Jahren in die Ukraine wärst gegangen, hättest du vielleicht genau eine gleiche Grundstimmung gespürt. Also ich glaube, das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich habe die Frage, ich bin alles andere als irgendwie eine heroische Natur, aber ich kann die Frage gar nicht beurteilen, weil es ist ein Zusammenspielen von mir als Individuum, von der Gesellschaft, wo ich drin bin. Also im Moment, wo wirklich wo irgendwie, sagen wir, Truppen aus einem anderen Land in meinem Quartier wären, dann wäre ich vielleicht zu Sachen bereit, die ich heute gar nicht weiss. Also ich glaube, das ist das, was ich vorher sagen wollte. Stand jetzt gebe ich dir völlig recht. Wahrscheinlich würde man, wenn man gehen würde, fragen, auch wenn ich Leute treffe, die wirklich bereit wären, in ein anderes Land irgendwie zu kämpfen. Aber ich weiss nicht, wie es würde werden, wenn die Situation wirklich tatsächlich eintreffen würde.
Genau, aber das würde bedeuten, man hätte wieder Kriegspropaganda. Also es gibt wieder, es werden kriegspositive Erzählungen gestreut, man lernt das wieder.
Aber ist das nicht schon jetzt im Gang?
Ich sehe das einfach nicht. Also ich sehe das in der Schweiz nicht. Vielleicht geht das völlig an mir vorbei. Aber
das ist interessant. Also wenn ich die NZZ auftue, habe ich das Gefühl, ist das sehr stark verbreitet. Und ich habe ein gewisses Verständnis. Also ich glaube, die simple Haltung, die ich mit 18 hatte, oder wenn ich es 16, an meiner Aushebung, wo ich einfach gesagt habe, ich mache alles, um nicht dort rein müssen zu gehen. Die 90er-Jahre-Haltung, wo man sagt, ja, die Sowjetunion ist kollabiert, für was soll überhaupt noch ins Militär? Das ist jetzt eine einfache Frage. Ich sehe, dass es heute komplizierter ist, aber ich sehe durchaus eine gewisse, ich sage jetzt nicht Propaganda, aber eine Neigung, auch in der Schweiz zu Narrativ zurückzugehen, wo ich das Gefühl hatte, die werden nie mehr zurückkommen.
Also zum Beispiel, ist es
Wehrhaftigkeit. Also in Deutschland hat der SPD-Verteidigungsminister von Kriegstüchtigkeit geredet.
Aber Yves, ist das nicht auch eine Realität? Also weißt, das ist das, was mich an den linksprogressiven Diskurs nervt. Ich verstehe, dass man sich dann an diesen Begriff aufhängt und gleichzeitig ist ja eine reale, steckt eine reale Debatte gesagt, ja, dahinter.
Ja. Nein, also, durchaus. Nein, das
aber wo ich dir recht gebe, oder, und ich glaube, auf das habe ich, um den Bogen zu schliessen, auf das habe ich auswählen. Ich glaube, selbst wenn man das bejaht, und ich bejahe das sehr stark, die Aufrüstung und ein wehrhaftes Europa zu meiner eigenen Sicherheit einerseits, aber weil ich schon glaube, es gibt einen Wert und die Würde des Menschen, die es zu schützen gilt. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Aber trotzdem, und das ist das, was mich bei mir selber merke und was mich selber beängstigt hat, als ich das Video vom Klitschko gehört habe, habe ich gerade gemerkt, ah ja, man kann ja auch anders über Krieg reden und über die Bedrohungen. Man muss nicht immer auf die Begriffe zurückfallen, auf die, das, was du vorher gesagt hast, die alte heroische Narrative, mit denen sind wir in den Geschichtsbüchern aufgewachsen. Aber vielleicht geht es heute auch gerade um das, in dieser Diskussion einen neuen Weg zu finden, wie man über die Themen redet.
Aber sag mal ganz konkret, was würde das bedeuten, wie man über die Themen neu redet?
Das ist One-Million-Dollar-Question. Also, aber eben zum Beispiel sich nicht die Frage stellen, wärst du bereit zu sterben, sondern die Frage stellen, jetzt mal ganz ehrlich, wärst du bereit zu töten? Und was heisst das eigentlich ganz konkret?
Aber diese Frage hat er ja nicht gestellt. Er hat die Frage gestellt, es ist um Leben gegangen.
Wärst du bereit zu sterben, ja?
Ich sehe das, also ich glaube dir, dass das die grosse Frage von der Zeit ist. Ich glaube einfach, es ist nicht möglich, um so Bereitschaft, am Schluss läuft es ja gleich auf die Opferbereitschaft raus, also das kann man wie nicht wegdiskutieren. Mhm. Auch wenn man eine andere Frage stellt, es läuft auf Leben oder Tod raus. Und ich finde, wie eine andere Erzählung um das herum machen, das finde ich weder wünschenswert, noch kann ich mir vorstellen, wie das möglich wäre, ohne Verehrung vom Tod, irgendeine Form von Helden- oder Heldinnenverehrung, spielt ja dann nicht wirklich eine Rolle. Ist beides jetzt nicht etwas, was ich wünschenswert finde?
Muss ich darüber nachdenken?
Also ich glaube auch, dass der Krieg grundsätzlich, also ich müsste mich täuschen, aber ich wüsste nicht, ein Krieg, was anders wäre gewesen. Ich glaube, der Krieg noch eins, also du hast vorhin gesagt, das ist das, was dich so an dieser progressiven Geschichte nervt. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es nie Positionen gibt, wo man muss zur Waffe greifen. Aber zu kritisieren oder beziehungsweise zu anerkennen, dass ein gewisses Kriegsdenken mit unserem Kopf Sachen macht, die wir nicht wollen, über das muss man reden. Also ich finde, ja, die Möglichkeit zu haben, das Land bzw. die Demokratie zu schützen, das finde ich, ja, da bin ich bei dir. Die Frage ist, was das mit unserem Kopf macht, wie wir denken, schon mal über Politik. Also das, was ich eingangs gesagt habe, wir denken plötzlich, unser politisches Denken ist nur noch das Denken zwischen Nationen und geopolitischen Blöcken und wer gewinnt. Und ich glaube, dass dort auch progressiv denkende Menschen, und das ist die Gefahr, die ich die viel grössere sehe, dass auch progressiv denkende Menschen oft in Nationalstaatflaggen denken. Also, wenn man die Haltung einnimmt, dass man sagt, man steht nicht für ein Land ein, sondern für Demokratie, Recht, universelle Grundwerte und so weiter, kommt man gar nicht erst in das Kriegsdenken hinein.
Angelika Eif, mir hat das extrem viel Spass gemacht. Ich hoffe auch, dass Zuhörerinnen und Zuhörer das eine oder andere mitnehmen können. Ich habe noch eine Frage an euch, weil ich weiss, wir haben das ja alle auch relativ intensiv vorbereitet für die heutige Folge, weil es auch ein schweres Thema ist. Hat es etwas gegeben, das euch begegnet ist bei euren Vorbereitungen, die ihr mit unseren Zuhörerinnen teilen
wollt? Nicht etwas Konkretes. Vielleicht, ich habe so ein Buch, das ich mit meiner Tochter am Abend lese, wo so verschiedene Persönlichkeiten aus dem 20. Jahrhundert porträtiert werden. Und ehrlich gesagt weiss ich nicht mehr, wer es war, aber es war der Satz, wo ich nur noch so halbes Waage im Kopf hatte, der jetzt nicht eine wahnsinnige Einsicht ist, aber ja, wieso gefunden, ich habe den Satz durchgelesen und meine Tochter hat gefunden, dass, ja, dann fängt sie noch gut. Und ich habe irgendwie dazu eingestimmt. Das war, wenn irgendjemand das Unrecht passiert und man die Möglichkeit hat, dagegen aufzustehen, dann ist es eine Pflicht, quasi dagegen aufzustehen. Und Passivität ist quasi ein Akzeptieren von korrumpierter Macht. Und das ist mir, glaube ich, wieso aus der Vorbereitung von dem Podcast, habe ich mir den Satz, ist mir das so wie in den Kopf gebrannt, weil ich glaube, das ist grundsätzlich meine Haltung. Aber ich glaube, man muss es am Individuum überlassen, zu entscheiden, für was dass man bereit ist, einzustehen.
Ich habe auch noch zwei kurze Empfehlungen. Mein erster Tipp ist einerseits das Buch von Ole Niemann. Er ist ein Deutscher. Er hat das Buch geschrieben, warum ich niemals für mein Land kämpfen würde. Ich bin mit fast nichts einig, was er geschrieben hat. Aber ich liebe es, immer wieder Sachen zu lesen, wo mich nervt oder manchmal auch aufregt. Und darum lese das Buch, es ist durchaus interessant. Und mein zweiter Tipp ist «Forsama», ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2019, wo eine Autorin in Aleppo ihr Leben dokumentiert. Sie ist dort eingesperrt und muss entscheiden, ob sie die Stadt verlassen will, um ihre Tochter zu schützen, oder ob sie weiter Teil von dem Freiheitskampf bleiben will. Und ich glaube, in diesem Film tauchen viele Fragen, die wir heute besprochen haben, auch wieder auf.
Elia, darf ich noch etwas sagen zu dem Pazifist, den du jetzt hier erwähnt hast? Ich finde ja, zum Mitgehen, etwas, eine Frage, die er irgendwo aufgeworfen hat, ich weiss nicht, in einem Interview, in einem Podcast oder in dem Buch, ist, man könnte sich auch die Frage stellen, von wem würde man sich eigentlich einnehmen lassen? Also angenommen zum Beispiel, das demokratische Schweden würde jetzt die Schweiz überrollen. Will man kämpfen oder nicht?
Was für eine interessante Frage. Okay. Vielleicht irgendwann ein anderes Mal. Aber ich finde das eine interessante Frage, wer weiss. Ich habe keine schnelle Antwort. Und ich würde sagen, das war die zweite Folge vom Neuen Republik Podcast. Der Podcast für alle, die genug haben von einfachen Antworten. Diskutiert haben Angelika Hardegger, Yves Egelin und ich, Delia Blühle. Produziert ist der Podcast wurde von Vivienne Kuster bei der Konzeption mit Kohlfetter David Bauer. Ihr könnt den Podcast jederzeit abonnieren auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und natürlich sind wir euch dankbar, wenn ihr euren Freunden, Familie und Bekannten den Podcast weiterempfehlt. Wir freuen uns auch, wenn ihr eure Meinung zum Thema oder auch zum Podcast uns mitteilt. Ihr könnt uns ein Mail schreiben an audio@republik.ch. Oder gerne auch eine Sprachnachricht an die Nummer in den Shownotes. Tschüss zusammen, wir hören uns nächstes Mal kurz vor Weihnachten. Habt eine gute Zeit.
Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.